Willkommen zu Entscheidendes Wissen, dem Podcast von Michelle Reimann. Informationen sind Wegweiser, die uns ans Ziel führen können oder in die Irre leiten. Psychologie, Soziologie, Kommunikationswissenschaften und andere sind Werkzeuge, mit denen wir verstehen können, wie genau das funktioniert. Wenn dich das interessiert, bleib dran, denn hier gibt es entscheidendes Wissen für Alltag, Beruf und politische Nachrichten. Willkommen bei Entscheidendes Wissen, dem Podcast zu Grundlagen und Hintergründen der Wissensgesellschaft. Und heute geht es wirklich um eine Grundlage, um die Aussagenlogik. Aussagenlogik steckt in jedem Computerchip millionenfach, wenn nicht milliardenfach, in kleinen Gattern. Sie ist die Grundlage jedes unserer Computerprogramme. Und sie kann immer wieder eine spannende Diskussionsgrundlage sein, wenn man ein Expertinnengespräch hat. Dazu kommen wir jetzt. Wenn wir Expertinnengespräche verfolgen oder wenn ihr euch an Expertengespräche erinnert, die ihr vielleicht hattet in der Vergangenheit, dann kann man sie grob in zwei Kategorien teilen. In komplizierte und in komplexe Fragen und Antworten. Kompliziert ist etwas dann, wenn alle Faktoren, alle Komponenten und wie die Komponenten zusammenhängen, bekannt sind. Also klassischer Fall, ein Automotor, ein besonders komplizierter Hochleistungs-Sportwagenmotor, der ist vollständig bekannt, jedes Zahnrad, die Wirkung jedes Riemens, jedes Gramm dieses Motors ist messbar, alle Kräfte, die drin wirken, sind exakt bestimmbar. Experten und Expertinnen, die über einen solchen Motor reden, können vollständiges Wissen haben und können ihr Wissen vollständig ableiten. Aber es gibt Fragen, bei denen das so nicht möglich ist, wo nur einige Komponenten bekannt sind und wo ihre Gewichtung auch nicht erstens nicht klar messbar ist und zweitens vielleicht nicht einmal vollständig bekannt ist. Das klassische Beispiel ist zum Beispiel eine Werbekampagne, die erst kommen soll. Man kann bei der Präsentation einer Werbekampagne Zielgruppeneinschätzungen präsentieren, Meinungsumfragen, vergangene Kampagnen, die gut funktioniert haben oder schlecht funktioniert haben, aber man kann nicht exakt und hundertprozentig messen, wie eine Kampagne wirken wird und auf wen sie wirken wird. Nicht in derselben Art und Weise, wie das bei einem Automotor der Fall ist. Und wenn man dann Gespräche über solche Themen führt, ist man sehr schnell bei der Antwort, mein Gefühl sagt, dass das funktionieren wird oder mein Gefühl sagt, dass das nicht funktionieren wird. Auch Top-Experten, die Jahrzehnte an einem Thema gearbeitet haben, können oft nicht bis ins kleinste Detail hinein begründen, warum sie zu einer Meinung kommen, so wie das Konstrukteure eines Automotors können, die wahrscheinlich meistens bestreiten würden, dass sie eine Meinung haben und sagen würden, das ist Physik und keine Meinung. Das ist der Unterschied zwischen einem komplizierten und einem komplexen Problem. Und fast alle sozialen, zwischenmenschlichen Themen, die wir besprechen, sind komplexe Probleme, weil wir in zwischenmenschlicher Kommunikation ja nicht in alle hineinschauen können, in alle Teilnehmer der Kommunikation und nicht alles, was in ihnen wirkt, beurteilen können, nicht alle Wirkungen ganz genau beschreiben können. Wenn wir nach einem Streit beschreiben, den Paul mit Susi hatte und danach sagen wir, Susi ist sauer, ist schon diese Beschreibung ungenau und in diesem Sinne komplex, weil wir sie nicht exakt messen können. Für Kommunikationsfragen ist diese Unterscheidung also extrem wichtig. Nun gab es in der Philosophie, später in der Mathematik, natürlich das Bestreben, diese Ungenauigkeiten, diese Unschärfen, dieses Gefühl, wenn man so will, auszumerzen und Probleme, Beschreibungen klarer handhabbar zu machen, wenn man so will, von komplex zu kompliziert überzuführen. Das hat schon begonnen mit Aristoteles, der Aussagen in ein Verhältnis bringen wollte, im Sinne von zum Beispiel, alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, daraus ist abzuleiten, Sokrates ist sterblich. Die Grundidee war, wenn man nur genug Aussagen in ein in ein gemeinsames logisches System bringt, dann kann man auch komplexe Probleme überführen und sozusagen in eine kompliziertere Lösung bringen und die dann nachvollziehbarer machen. Das hat nicht funktioniert. Auch Versuche im Mittelalter, in der frühen Neuzeit mit solchen Logiken zu arbeiten, waren philosophisch immer wieder sehr interessant, aber sie haben nicht so weit geführt, da tatsächlich ein vollständiges System zu schaffen. Das haben wir bis heute nicht und ihr hört mich zögern, denn darum wird es am Ende dieser Folge kurz gehen, ob künstliche Intelligenz auf dem Weg ist, etwas anderes zu liefern und das zu ersetzen. Den entscheidenden Schritt dorthin ging im 19. Jahrhundert ein Autodidakt, der Mathematiker George Boole, der die Aussagenlogik mathematisiert hat und strikt formalisiert hat. In seiner Aussagenlogik besteht alles aus ganz kleinen Grundaussagen, wenn man so will, die eindeutig entweder wahr oder falsch beurteilt werden. Es gibt keine Unklarheit dazwischen. 0 für falsch, 1 für wahr ist heute noch die Grundlage unserer digitalen Logik und unserer Computer. Dazu kommen wir dann. Aus Aussagen, die eindeutig wahr oder falsch sind, lassen sich dann größere Aussagen zusammensetzen, sagt Boole, und daraus schließen, ob die dann zusammengesetzt wieder wahr oder falsch sind. Machen wir das mit einem kleinen Wetterbericht. Wir nehmen zwei Aussagen. Es ist windig und es ist sonnig. Wir müssen grundsätzlich in der Boolschen Logik entscheiden, ob diese Aussagen wahr oder falsch sind. Es ist ein bisschen sonnig, kann man da nicht sagen, 0 oder 1, 0,5 gibt es nicht. Also legt man zunächst einmal fest, das ist der Ausgangspunkt, ist es sonnig und ist es windig. Wenn das festgelegt ist, kann man diese Aussagen verknüpfen, zum Beispiel mit einer Konjunktion, einem und. Man sagt, es ist windig und es scheint die Sonne. Diese Aussage, diese verknüpfte Aussage mit einem und, ist dann wahr, wenn beide Einzelaussagen wahr sind. Also wenn beide Einzelaussagen eine 1 haben, mathematisch gesehen, dann ist auch die verknüpfte Aussage wahr. In der Boolschen Logik kann man auch den Wert einer Aussage ändern, einfach durch nicht. Also es ist sonnig und es geht nicht der Wind, ist dann wahr, wenn genau diese beiden Bedingungen erfüllt sind. Er hat auch das Oder als Operator eingeführt. Das ist manchmal bei uns umgangssprachlich wird es anders eingesetzt, nämlich umgangssprachlich oft als entweder oder. In der Boolschen Logik heißt oder eine der Bedingungen, die mit oder verknüpft sind, ist erfüllt. Also es ist sonnig oder es geht der Wind, ist dann erfüllt, wenn mindestens eines von beiden erfüllt ist. Es ist sonnig oder es geht nicht der Wind, ist erfüllt, wenn mindestens eines dieser beiden Bedingungen erfüllt ist. So, und die Idee von Boole war, sehr große Aussagen in Zusammenhänge zu bringen, die aus vielen kleinen Einzelaussagen und Verknüpfungen bestehen. Und wenn man bei jeder dieser kleinen Einzelaussagen klar bestimmen kann, ob sie wahr oder falsch sind, dann die, wenn man so will, Summe daraus abzuleiten, oder Summe ist mathematisch vermutlich der falsche Begriff, das Ergebnis abzuleiten. Das hat in sozialen Alltagssituationen, diese Mathematisierung hat da nicht perfekt funktioniert, aber mit der Digitalisierung hat das plötzlich wirklich einen dramatischen praktischen Nutzen bekommen. Der Aufbau von Computerchips besteht aus Gattern, die genau diese Funktion erfüllen, die Boole hier beschrieben hat. Ein Gatter in einem Chip hat zwei Eingänge, zwei Stromzufuhren und eine Ausfuhr, und diese sind mit und oder mit nicht oder mit oder sonst was verknüpft, und Millionen dieser Gatter sorgen dafür, dass Zahlen addiert werden können und verschiedenste Operationen durchgeführt werden können, wenn ein Computer Schlüsse zieht aus etwas, wenn man so will, auf der digitalen Ebene, dann ist das genau eine solche Verknüpfung von und oder Verneinung etc. Und das Eingangs-Ausgangssignal ist Strom oder kein Strom. Wir wenden das auch bei der Programmierung an, diese Logik, wenn man so will, auf der Ebene darüber, auf der Software-Ebene. Nehmen wir an, es geht um den Zugang zu einer Firma, um das mit Karten gesicherte digitale Schloss der Eingangstür. Wenn die Karte gültig ist und der Code richtig eingegeben wurde, dann öffnet sich die Tür. Könnte man erweitern, wenn die Karte gültig ist und der Code richtig eingegeben wurde und es ist nicht Wochenende, dann öffnet sich die Tür. Da lassen sich recht komplexe Maßnahmen bauen. Man könnte das alles in eine Klammer setzen und dahinter noch ein Oder. Oder es ist die Karte des CEOs. Dann geht es immer auf und der muss keinen Code eingeben. Nun ist das noch eine relativ simple Idee. Wer schon sehr komplexe Excel-Tabellen programmiert hat, hat auch schon komplexe aussagenlogische Modelle geschaffen, wie Spalten zusammengeführt werden oder nicht zusammengeführt werden und wann etwas, eine Information genutzt wird oder nicht genutzt wird. Computerprogramme selbst basieren ausschließlich auf dieser Logik. Das beginnt schon beim Tippen. Wenn die Taste P gedrückt ist, dann ist der Wert dafür wahr und ein P erscheint vielleicht am Bildschirm, hoffentlich. Worauf ich raus möchte, ist, dass ein Computerprogramm genau das erfüllt, was Boole ursprünglich vorhatte und das, was ein Techniker beim Bau eines Automotors auch liefern kann. Ein bis ins kleinste Detail nachvollziehbarer Plan dessen, wie das Produkt, wenn man so will, wie das Objekt der Untersuchung funktioniert. So wie bei einem Automotor jedes einzelne Zahnrad messbar und bestimmbar ist, ist das auch bei einem konventionellen Computerprogramm. Da ist jede einzelne Zeile, auf die in einer Datenbank zugegriffen wird, bestimmbar. Da ist jede einzelne Grenze bestimmbar, ob eine Prämie bei 500 Euro oder bei 1000 Euro oder bei 2000 Euro ausbezahlt wird, ist ganz klar festgelegt. Wie verschiedene Variablen zusammengehängt sind, wann sie ausgelassen werden, wie oft eine Schleife durchlaufen wird, all das ist genauso präzise bestimmbar und nachvollziehbar für jemanden, der von außen drauf schaut, wie bei einem Automotor. Das mag so kompliziert sein, dass es kaum zu lesen und nachzuvollziehen ist. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man ein Computerprogramm einfach nur lesen kann und plötzlich ist es nachvollziehbar in allen Entscheidungen, aber zumindest grundsätzlich auf der theoretischen Ebene ist das genauso machbar wie bei einer Maschine. Und nun passiert etwas Dramatisches mit künstlicher Intelligenz, denn künstliche Intelligenz bekommt nicht von Menschen ein ganz kompliziertes System detailliert vorgegeben, wann etwas wahr oder falsch ist, wie das zusammenhängt, wie die Verknüpfungen zu bewerten sind und zu welchem Ergebnis sie zu führen haben, sondern künstliche Intelligenz beginnt zu lernen, verschiedene Muster, beginnt überhaupt erst abzuschätzen, welche Aussagen da relevant sein könnten. Und das ist etwas schwierig formuliert, weil künstliche Intelligenz nicht da sitzt und solche Aussagen bewertet. Aber es ist vom Schema her so, als würde sie selbst die Variablen, die Verknüpfungen, die Bewertungen davon lernen. Und nehmen wir das Beispiel an, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin soll eine Prämie ausbezahlt bekommen. Ein Computerprogramm soll die Entscheidung treffen, ob diese Prämie dieser Person zusteht. Wir reden von einem Großkonzern mit 10.000 Mitarbeiterinnen, die bewertet werden und nach einem gewissen Schema sollen die größten Talente und die vielversprechendsten ausgewählt werden. Dann müsste ein menschlicher Programmierer durch all diese Daten von 10.000 Mitarbeiterinnen systematisch, wenn man so will, durchgehen. Es müssten Kriterien festgelegt werden, wie Aussagen verknüpft werden. Wir nehmen nur Leute unter 25, wir nehmen nur Leute mit Studium, ja, nein. Wir nehmen nur Leute, die schon mindestens 3 Jahre dabei sind, ja, nein und so weiter. Lauter einzelne Aussagen in ihren Verknüpfungen und das wäre exakt nachvollziehbar, bei jeder einzelnen Person exakt nachmessbar, ob ihr dann diese Prämie zusteht oder nicht. Man könnte auch künstliche Intelligenz lernen lassen, indem man aus den letzten 20, 30 Jahren die Daten, die man hat, über vergangene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durchrauschen lässt, mit etwas Zeitverzögerung auch noch die Daten sich ansieht, ob die erfolgreich waren oder nicht, und die künstliche Intelligenz das Muster finden lassen, ohne ihr vorzugeben, welche Aussagen überhaupt gesucht werden müssen, welche Aussagen wie verknüpft werden müssen, um am Schluss zum Ergebnis zu kommen, diese Person ist ein Talent und gehört gefördert. Diese Verknüpfung von Einzelaussagen von wahr und falsch, die dann zu einer Gesamtbewertung führen, ist vergleichbar mit einem menschlichen Experten bei einem komplexen Problem, der da sitzt und sagt, aus meiner Erfahrung heraus, mein Gefühl sagt mir, das ist ein Talent, den sollten wir fördern, ich glaube an den. Auch wenn man es eben nicht mit so harten, klaren Kriterien begründen kann. Und das ist eine spannende Frage. Wird künstliche Intelligenz wie ein menschlicher Experte, der nach Gefühl etwas beantwortet? Vielleicht ist es in der Auswirkung auf den ersten Blick genauso. Ich halte es trotzdem für ein hochproblematisches Szenario, denn erstens, der menschliche Experte ist eine Person, die über Jahrzehnte lernt und ein solches Gefühl entwickelt, aber die künstliche Intelligenz hat darüber noch einen Eigentümer oder jemanden, der sie kontrolliert. Und selbst wenn das im eigenen Unternehmen das eigene Management ist, ist es trotzdem menschlich grundsätzlich die Tendenz von einer Kontrollinstitution vorgebbar. Und gleichzeitig ist es im Gegensatz zu einem normalen Programm nicht aufzuschlüsseln und nicht zu durchschauen. Wenn die künstliche Intelligenz ausspuckt, der wird ein Problem sein und wir sollten uns von diesem Mitarbeiter trennen, dann kann man nicht einmal die Kriterien aufdröseln, nach denen die künstliche Intelligenz zu diesem Ergebnis kommt. Zumindest nicht in derselben Präzision wie bei einem menschlich geschriebenen Programm. Das halte ich vor allem politisch für ein Riesenproblem. Die klassische Bürokratie hat klare Regeln vorgegeben und klare Daten zu verarbeiten. Wir haben alle schon darunter gelitten, welche Formulare wir abgehen müssen und wie starr sie vielleicht von Bürokratie zu bearbeiten sind, wenn politische Systeme, vor allem Diktaturen, Autokratien beginnen, Daten zu verarbeiten, Daten ihrer Staatsbürgerinnen zu verarbeiten, vielleicht sogar ins Justizsystem einzuspeisen, ohne dass die Kriterien, wie sie bearbeitet werden, noch nachvollziehbar sind, beginnt die vollkommene Willkür in diesen Bereichen. Da habe ich als politischer Experte meine eigene Meinung dazu. Die ist weder kompliziert noch komplex. Das ist einfach, was schiefgehen kann, geht schief. Mit diesem positiven Schlusswort möchte ich euch als Folge 40 entlassen. Wir hören uns nächste Woche bei Entscheidendes Wissen.